Wir fahren weiter durch die Gebote Gottes, die er uns gegeben hat. Und wir lesen aus dem zweiten Buch Mose im Kapitel 20. Wir lesen die ersten 7 Verse. Wir gehen dann auf das dritte Gebot ein heute, das im Vers 7 steht. Aber ich möchte für den Zusammenhang 1 bis 7 lesen. Und Gott redete alle diese Worte und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild von dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was im Wasser unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist an Tausenden von Generationen, die mich lieben und meine Gebote halten. Und dann das dritte Gebot: Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht zu Nichtigem gebrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu Nichtigem gebraucht. Noch einmal etwas Wiederholung. Die beiden Tafeln der Gebote, so können wir sagen, die sagen uns, wie wir Gott und den Nächsten lieben sollen. Wir haben ja diese Predigtreihe auch überschrieben mit: Wie können wir denn lieben? Das, wie wir lieben können, wie wir Gott und den Nächsten lieben können, das sagen uns die beiden Tafeln der Gebote. Die erste Tafel sagt uns, wie wir Gott lieben sollen. Und das heißt, die richtige Art, Gott zu lieben, ist natürlich, ihn anzubeten. Und das erste Gebot, wen wir anbeten, sagt uns das erste Gebot. Das zweite Gebot sagt uns etwas über die Art und Weise, wie wir anbeten sollen. Und das dritte Gebot, jetzt ist nahe verwandt mit dem zweiten. Es geht um die Haltung, mit der wir Gott anbeten. Natürlich nicht nur in unseren Gebeten, wenn wir zum Gebet kommen, sondern in unserem ganzen Leben, mit unserem ganzen Leben. Die Haltung, mit der wir anbeten sollen, ist in diesem Gebot beschrieben oder gefordert. Das Gebot selber ist ja negativ formuliert. Es sagt uns eigentlich hier jetzt explizit nur, was wir nicht tun sollen. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht zu Nichtigem gebrauchen. Aber jedes der Gebote beinhaltet auch selbstverständlich die positive Seite. Das wissen wir ja, auch wenn uns sonst etwas gesagt wird in negativer Weise, wenn uns jemand sagt, was wir nicht tun dürfen, dann bedeutet das selbstverständlich auch das Positive, dass es eine richtige Weise gibt, eine Sache zu tun. Also wenn dir jetzt jemand sagt, du sollst nicht aus diesem Raum hinausgehen, dann heißt das natürlich positiv auch, du sollst hier drin bleiben. Oder das beschreibt auch, was wir tun sollen. Und wenn wir also im Gebot gesagt bekommen, du sollst nicht Gott so anbeten, indem du seinen Namen missbrauchst, dann heißt das ja gleichzeitig, du sollst Gott anbeten mit einer Haltung, die seinen Namen so gebraucht, wie es ihm gebührt, dass es ihn ehrt. Und das ist vielleicht eine Binsenweisheit, also etwas, das man gar nicht sagen muss, es ist so selbstverständlich, aber wenn wir das so bedenken, dann hilft es uns auch besser zu verstehen, was Gott uns eben mit diesem Gebot genau aufträgt, dass wir eben dann nicht der irrigen Meinung verfallen, wir hätten das Gebot bereits gehalten, wenn wir nicht fluchen, zum Beispiel. Viele denken, dass das Gebot einfach heißt, wir sollen nicht fluchen, nicht schlimme Worte sagen oder Gottes Namen irgendwie in einer üblen Weise jetzt aussprechen. Manche Übersetzungen deuten vielleicht auch so etwas an. Lasst uns aber zuerst darüber nachdenken, was es bedeutet, Gottes Namen überhaupt zu gebrauchen. Und dazu ist es hilfreich, wenn wir schauen, was die Bibel meint, wenn sie von Namen spricht. Was bedeutet das, wenn die Bibel von Namen spricht? Dazu ist es, wollen wir einmal schauen, was ist denn ein Name in der Bibel? Ein Name ist mehr als ein bloßes Wort, durch das wir wissen, von wem oder von was gesprochen wird. Wenn ich sage Peter, ja, dann wissen wir ja, wir sprechen von diesem Mann, der so und so aussieht. Aber es bedeutet mehr. Wir geben unseren Kindern, geben wir auch Namen. Wir geben ihnen heutzutage oft Namen, von denen wir einfach finden, dass sie schön klingen, oder nicht? Vielleicht denken wir gar nicht weiter darüber nach, was ein Name bedeuten könnte. Aber natürlich, die Eltern, wenn sie ihren Kindern Namen geben, dann suchen sie auch noch nach der Bedeutung dieses Namens. Und manchmal möchte man auch eben für sein Kind, dass diese Bedeutung auch wahr wird, die Bedeutung dieses Namens. In der Bibel finden wir oft, dass Gott Menschen Namen gibt, die eine große Bedeutung haben und dass diese Bedeutung wirklich im Zusammenhang mit diesem Mensch steht. Diese Namen, die Gott Menschen gibt, oder wenn er die Namen ändert von Menschen, dann bezeichnen diese Namen entweder den Charakter dieses Menschen, beschreiben etwas über seinen Charakter oder über seine das, was er darstellt im Auftrag Gottes oder im Reich Gottes, oder sie beinhalten eben eine Botschaft an Gottes Volk. Das gibt es auch, dass ein Name, der einem Menschen gegeben ist, eine ganze Botschaft an Gottes Volk beinhaltet. Abraham zum Beispiel oder auch Jakob und viele andere erhielten neue Namen, die über ihre Veränderung sprechen, nachdem Gott sie berufen hatte. Zum Beispiel im 1. Mose 17, Vers 5 sagt Gott zu Abraham: Nicht mehr soll dein Name Abram heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn zum Vater einer Menge von Nationen habe ich dich gemacht. Das ist die Bedeutung dieses Namens Abraham. Oder bei Jakob, 1. Mose 32, Vers 29, nicht mehr Jakob soll dein Name heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast überwunden. Oder dann im Neuen Testament zum Beispiel ein Beispiel, Barnabas, der erhielt diesen Zunamen von den Aposteln. Auch der sagt etwas über seinen Charakter. Apostelgeschichte 4, Vers 36. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, was übersetzt heißt Sohn des Trostes. Es gibt viele weitere Beispiele. Zum Beispiel auch lustige oder eigenartige. Im Alten Testament wurde ein Junge von seiner Mutter Peretz genannt. Und Peretz bedeutet Riss, weil er ihr bei der Geburt einen Dammriss verursacht hat. Da nannte sie ihn Riss. Also sein Name erinnerte immer daran, dass er seiner Mutter sehr viel Mühe gemacht und Schmerzen, Verletzungen verursacht hat bei der Geburt. Da gibt es auch schlimme Namen wie Lo-Ami, das heißt nicht mein Volk. Hosea musste einen seiner Söhne Lo-Ami nennen, weil der Sohn war die Frucht einer Frau, die Hurerei betrieb. Neben ihrem Mann hatte sie andere Männer. Und das stellte die Beziehung von Gott zu seinem Volk dar. Er nannte sein Volk ein hurerisches Volk, weil sie anderen Göttern nachliefen. Und die Frucht davon war, dass sie nicht mehr sein Volk sein sollten, weil sie anderen Göttern nachliefen. Er würde sie bestrafen. Und darum musste der Prophet einen Sohn haben, der Lo-Ami heißt. Auch noch andere Söhne mit solchen Namen, darauf wollen wir jetzt nicht näher eingehen. Einfach um zu zeigen, immer haben die Namen in der Bibel eine Bedeutung, oft eine sehr tiefe Bedeutung. Als Gott ihm den Namen Abraham gab, sagt er damit, das bist du, dieser Name beschreibt, was du bist. Das ist deine Identität. Du bist für mich, das ist für mich deine Hauptaufgabe, die ich dir gebe. Du sollst der Vater eines großen Volkes sein. Das ist deine Identität, Abraham. Und so hat Gott aber nicht nur Menschen, sondern auch sich selbst Namen gegeben. Wir haben schon gelernt, jetzt in dieser Reihe, dass der Gottesname Jahwe so viel bedeutet wie der, der ewig da ist, der ewig Seiende. So sagt Gott auch über sich selbst, ich bin der, ich bin. Ich bin der, der ewig aus sich selbst heraus existiert, nicht geschaffen. Ich bin der Ewige, der ewig da ist. Es gibt viele weitere Namen Gottes, die immer etwas auch über seine Eigenschaften sagen. El Shaddai, der Allmächtige, oder El Elyon, der Höchste, El Olam, der Ewige, der Herr Zebaot, das heißt der Herr oder Jahwe, der Heerscharen und so weiter. Das sind Eigenschaften Gottes, die in seinen Namen ausgedrückt werden. Wie gesagt, der Name bezeichnet die Identität eigentlich. Der Name sagt, wer eine Person ist und auch wie eine Person ist. Und bei Gott bezeichnet der Name seine Vollkommenheit. Der Name des Herrn, der Name Jahwes, ist darum in der Schrift auch gleichbedeutend für der Herr. Wenn vom Namen gesprochen wird, vom Namen Gottes, dann wird von Gott gesprochen. Und so haben zum Beispiel auch die Juden dann, sie haben ja nicht gewagt, den Namen Jahwes auszusprechen, und dann haben sie von ihm gesprochen als von dem Namen. Wenn sie von Gott sprachen, sagten sie, der Name hat gesagt oder hat dies und das getan. Das ist gleichbedeutend. Der Name des Herrn, das ist der Herr. Wenn es dann heißt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden, dann ist das ja gleichbedeutend mit jeder, der den Herrn anruft, wird gerettet werden. Den Herrn, der eben sich so und so geoffenbart hat. Dann lesen wir auch, dass Gott sich einen Namen gemacht hat durch seine Taten. Daniel 9, Vers 15. Herr, unser Gott, der du dein Volk aus dem Land Ägypten mit starker Hand herausgeführt und dir einen Namen gemacht hast, wie es an diesem Tag ist. Und dann gibt es mehrere solche Verse, die das Gleiche sagen. Das bedeutet, der Herr hat sich selbst berühmt gemacht, sich als groß und herrlich zu erkennen gegeben. Das bedeutet, er hat sich einen Namen gemacht. Und wenn der Name Gottes genannt wurde, dann fürchteten sich die Feinde Israels, mit Recht oder nicht. So sagte Rahab in Jericho zu den Kundschaftern, die sie dann versteckt hat. Sie sagt zu ihnen, ich habe erkannt, dass der Herr euch das Land gegeben hat und dass der Schrecken vor euch auf uns gefallen ist, so dass alle Bewohner des Landes vor euch mutlos geworden sind. Denn wir haben gehört, dass der Herr die Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten zogt, und was ihr den beiden Königen der Amoriter angetan habt. Der König David, als er noch nicht König war, sondern ein Hirtenjunge, er sagt zu Goliath, diesem Riesen, diesem Vorkämpfer der Philister, sagt er: Du kommst mit dem Schwert zu mir, aber ich komme zu dir im Namen des Herrn der Heerscharen. Und er tötete den Riesen und die Philister flohen. Und so trug das Volk Israel den Namen des Herrn unter die Völker. Das heißt, sie machten seine Hoheit und seine Allmacht bekannt, weil sie seinen Namen trugen, immer wo sie waren, überall wo sie waren. Und darum fiel auch oft Furcht und Schrecken auf diese anderen Völker, weil sie den Namen Gottes trugen. Und diese Völker wussten, haben etwas gehört von Gott, von seinem Namen, wer dieser Gott ist und was er tut und getan hat. Das Volk Gottes trägt seinen Namen. Das ist die Aufgabe, die Berufung des Volkes Gottes, den Namen des Herrn zu tragen. Das heißt, den Herrn bekannt zu machen. So lesen wir, dass die Priester, die ja die Vermittler zwischen Gott und den Menschen waren, sie sollten den Namen des Herrn auf das Volk legen. So hat Gott es ihnen aufgetragen. Im vierten Buch Mose, Kapitel 6, Vers 22. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu Aaron und seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr Israel segnen. Sprecht zu ihnen: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und so sollen sie meinen Namen auf die Söhne Israel legen, und ich werde sie segnen. Das Volk Gottes ist berufen, Gottes Namen zu tragen. Und die Israeliten wurden bekannt als die, die im Namen des Herrn kommen. Sie sind seine Repräsentanten. Die anderen Völker fürchteten oder hassten oder liebten sie dafür, je nachdem sie den Herrn fürchteten oder hassten oder liebten. Das ist alles wichtig zu wissen, wenn wir nun darüber nachdenken, was es heißt, das dritte Gebot zu übertreten oder zu befolgen. Wenn wir das Gebot hören: Du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Dann denken wir vielleicht zuerst einmal nur an Worte. Es gibt auch eine Übersetzung, die Elberfelder Übersetzung. Sie übersetzt so: Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht zu Nichtigem aussprechen. Wenn man ins Original des Textes schaut, dann steht da eigentlich nicht aussprechen. Man denkt, wenn man so das liest, dieses Gebot, dann denkt man vielleicht, das heißt eben, wir sollen den Namen des Herrn in unseren Reden nicht missbräuchlich benutzen. Das gehört auf jeden Fall auch dazu, dass wir eben zum Beispiel nicht fluchen oder nicht dumme Witze über göttliche Dinge machen und so weiter. Aber das Gebot geht viel tiefer. Es ist viel umfassender. Es hängt tatsächlich damit zusammen, dass Gottes Volk eben berufen ist, Gottes Namen zu tragen. Das Gebot oder das Verbot heißt wörtlich: Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht zu Nichtigem tragen. Wir tragen als sein Volk den Namen des Herrn. Somit wirft alles, was wir tun, wie wir leben, im Denken, im Wollen und im Handeln, wirft ein Licht oder auch einen Schatten auf den Herrn. Die Welt denkt, und das tut sie ein Stück weit mit Recht, dass diese Leute, das sind diejenigen, die Gott in dieser Welt repräsentieren. An ihnen können wir Gottes Eigenschaften erkennen. So wie die sind, so muss irgendwie Gott auch sein. Wenn wir nun den Herrn fürchten, ihn mit Ehrfurcht anbeten, ihm gehorchen und ihm aus reinem Herzen dienen, dann machen wir dem Namen des Herrn Ehre. Dann tragen wir ihn zum Guten, zu seiner Ehre und Herrlichkeit. Als die Königin von Saba Salomon besuchte, da sah sie alles, womit der Herr ihn gesegnet hatte, vor allem seine Weisheit, seine übergroße Weisheit. Und sie sagte: Was ist das für ein wunderbarer Gott, der dich so segnet? Also die Herrlichkeit Salomo fiel auf Gott in den Augen der Königin von Saba. Sie bewunderte den Gott Salomos, weil sie das zuerst bewunderte, was sie an Salomo sah. Wenn wir aber nicht in der Furcht Gottes leben, ihm nicht von Herzen gehorsam sind, dann tragen wir seinen Namen für Nichtiges, für Nichtigkeit. Wir missbrauchen dann seinen Namen, den wir tragen. Und so werden die Menschen um uns herum auch entsprechend niedrig über den Herrn denken. Wie es heißt im Römer 2, 24, das ist dann ein Zitat aus dem Alten Testament: Denn der Name Gottes wird euretwegen unter den Nationen gelästert, weil ihr euch so verhaltet, wie es dem herrlichen Namen Gottes nicht gebührt. Darum wird der Name des Herrn verlästert. Den Namen des Herrn zu Nichtigem tragen, das tun wir immer dann, wenn wir unser Leben nicht aus der gebührenden Ehrfurcht vor ihm leben. Das ist, wenn wir ihn in unserem Herzen, in unseren Gedanken oder in unseren Taten gering achten. Severin hat uns am letzten Sonntag in seiner Predigt sehr gut gezeigt, wie angebracht es ist, dass wir unseren mächtigen, heiligen und furchtgebietenden Gott hochachten, weil wir ihn, wenn wir ihn eben kennen, wie er ist. Und wie verkehrt und wie auch gefährlich es ist, wenn wir ihn nicht genügend ernst nehmen. Es ist gefährlich, Gott nicht hochzuachten, nicht in Ehrfurcht vor ihm zu leben, seinen Namen nicht in Ehrfurcht zu seiner Ehre zu tragen. Es ist gefährlich, denn das Gebot enthält ja auch noch eine Warnung im zweiten Versteil. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu Nichtigem gebraucht oder trägt. Das Volk Israel im Alten Testament wurde weiter gewarnt, 5. Mose 28, Vers 58, wenn du nicht darauf achtest, alle Worte dieses Gesetzes zu tun, die in diesem Buch geschrieben sind, dass du diesen herrlichen und furchtbaren Namen, den Herrn, deinen Gott, fürchtest, dann wird der Herr deine Plagen und die Plagen deiner Nachkommen außergewöhnlich groß machen. Auch im Neuen Testament werden wir gewarnt: Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals erkannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Ja, das ist der Missbrauch seines Namens oder das zunichtigem Tragen seines Namens, wenn wir auch noch so viele große Dinge tun und sagen, dass wir das im Namen des Herrn tun. Wenn wir nicht wirklich aus glaubendem und gehorsamem Herzen dies alles tun, dann ist es nichtig, dann tragen wir seinen Namen zu Nichtigem. Seien es große Taten, die vor den Augen der Menschen viel gelten, seien es große Reden, für die wir bewundert werden, oder sei es dummes, nutzloses Geschwätz oder böse, egoistische Absichten, die wir mit frommem Gehabe dann maskieren. Umgekehrt wollen wir fragen, wie wird das Gebot denn gehalten? Wir können so fragen, wie können wir den Namen des Herrn zum Guten tragen? Das Ziel ist, dass wir unser Leben so führen, wie das Gebot im Neuen Testament positiv ausgedrückt wird. Wir finden, wenn wir etwas suchen, finden alle Gebote im Neuen Testament auch bestätigt, und die negativen Gebote oder Verbote finden wir auch positiv formuliert. In Kolosser 3, Vers 17, da finden wir dieses Gebot, das dritte: Alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Und dann kommen eine ganze Reihe Anweisungen, wie wir Gott zur Ehre leben. Wie können wir das tun? Das ehrfürchtige Tragen seines Namens, das beginnt im Herzen. Wie es heißt im 119. Psalm, Vers 11, in meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Und das entspricht dem, was uns der Apostel Petrus sagt: Haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig. Der Herr hat uns gelehrt, wie wir dahin kommen, indem er uns zeigte, wie wir beten sollen. Ja, was in unseren Herzen beginnt, das führen wir auch fort mit unserem Gebet. Wir zuerst einmal, bevor wir so leben können, wie Gott das von uns möchte, beten wir, dass er uns das schenkt, dass wir wirklich so leben können, dass wir es umsetzen können. Und darum ist die erste Bitte im Unser Vater, da hat uns der Herr gezeigt, wie wir beten sollen, da bitten wir, dein Name werde geheiligt. So sollen wir von Herzen beten, und Gott wird dieses Gebet erhören, indem er es zuerst an uns selbst erfüllt. Herr, dein Name werde geheiligt. Das heißt, Herr, hilf, dass ich so leben kann, dass deinem Name Ehre gemacht wird. Und wir heiligen den Namen des Herrn, indem wir ihn als den Höchsten und Größten betrachten, dem alle Ehre und aller Dank gebührt. Wir heiligen seinen Namen, indem wir alles, was er sagt, als so wichtig ansehen und es so ernst nehmen, dass wir seinem Wort bedingungslos gehorchen. Dass wir nicht irgendwie Drehungen und Wendungen machen und versuchen, irgendwie das Wort Gottes so zu drehen, dass wir etwas mehr Freiheiten für unser Fleisch bekommen. Die Propheten und Apostel, die sein Wort uns brachten, die kamen im Namen des Herrn. Was sie gesprochen haben, haben sie in seinem Auftrag gesprochen. Darum duldet es keinen Widerspruch. Wenn ein Junge zum Beispiel seinen Bruder ruft und sagt, es gibt Essen, komm an den Tisch. Und dieser Bruder hat keine Lust zu kommen und er fragt vielleicht, ja, wer hat das gesagt? Und dann sagt der andere Bruder zur Antwort, der Vater schickt mich. Und darum hat ja das Wort dieses Sohnes Autorität, seinem Bruder zu sagen, dass er kommen soll, weil der Vater ihm das gesagt hat und es aufgetragen hat. Und so ist es mit Gottes Wort und uns. Die Pharisäer und Schriftgelehrten haben Jesus und die Apostel mehrmals gefragt, in welchem Namen sagt und tut ihr diese Dinge? Und die Antwort ist, im Namen des Herrn. Und darum haben sie die Autorität des Herrn. Und um den Namen des Herrn heilig zu halten, gehorchen wir ehrfürchtig seinem ganzen Wort. Schließlich ist der Name des Herrn aber nicht nur eine strenge Macht, die absoluten Gehorsam verlangt. Im Namen des Herrn ist auch unser Heil, weil der wahre Repräsentant des Namens Gottes der Christus ist. Und von ihm heißt es, Apostelgeschichte 4, Vers 12, und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir errettet werden müssen. Es ist schließlich sein Name, der auf uns gelegt wurde und der uns rettet und uns für das ganze Leben Gottes Herrlichkeit und Segen bringt. Und diesen Namen gilt es zu ehren und in die Welt zu tragen. So wie es über Paulus gesagt wurde, Apostelgeschichte 9, Vers 15, sagte Gott über Paulus, dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als Könige und Söhne Israels. Und wer den Christus seinen Namen anruft, der wird gerettet werden. Wer an ihn glaubt, der hält schon dadurch seinen Namen heilig, indem er an ihn glaubt. Allein durch den Glauben an ihn, durch das Vertrauen auf seine Rettung, wird uns die Missachtung des Namens des Herrn vergeben. Und was wir nicht konnten, als wir versuchten, aus eigener Kraft Gottes Namen zu ehren, dazu hilft uns der Geist Gottes. Er ist der Geist der Heiligkeit. Er ist heilig und bewegt uns und verändert uns, so dass wir den Namen des Herrn zu seiner Ehre tragen wollen und es auch können. Amen.